Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Hallo, leider ohne Superkräfte meinerseits, aber die haben ja glücklicherweise die Watchmen. Mega Comic und jetzt die Serie dazu. Auch mega, das erfahren Sie gleich. Wer auf Superhelden für Fortgeschrittene steht, sollte Watchmen lieben, ja? Denn Watchmen ist der einzige Superhelden-Comic, der es auf eine Liste der 100 wichtigsten Romane des Time Magazine geschafft hat. Comic ist 1986 erschienen. 2009 gab es die very sophisticated Verfilmung von Zack Snyder und jetzt ist die Watchmen-Serie gestartet, produziert von HBO.
People who wear masks are driven by trauma. They're obsessed with justice.
Markus Dichmann hat die Watchmen-Serie für uns gesehen. Hello.
Hi, grüß dich.
Bitte zunächst freundlich um Erinnerung, worum es geht.
Ja, also sowohl der Plot des Comics Watchmen aus dem Jahre 86 als auch jetzt der Fernsehserie ist schon ziemlich komplex, weshalb ich das mal vielleicht auf eine Prämisse reduzieren will. Die Prämisse lautet nämlich, was wäre, wenn Superhelden wirklich unter uns leben würden. Das war für diesen Comic von Alan Moore und Dave Gibbons, wie gesagt, 86 erschienen, wirklich eine Art Revolution. Ja, da fliegen einem dann gleich so schöne Begriffe wie Postmoderne und Dekonstruktivismus um die Ohren, weil Typen in Strumpfhosen, die waren bis dahin eben Superhelden, Punkt. Und jetzt waren sie plötzlich sadistische Vergewaltiger oder sie hatten Persönlichkeitsstörungen. Manche hatten ihr Herz immerhin noch am rechten Fleck, aber waren irgendwie in der Sache ziemliche Stümper. Oder sie waren sogar gleich sowas wie gottgleiche, entrückte Wesen, die mit der Menschheit eigentlich gar nichts mehr im Hut haben wollten. Und all das passierte vor dem Hintergrund des Kalten Krieges, Vietnam, Watergate, Atomwettrüsten, Bürgerrechtsbewegung und so weiter. Also ob es das so wirklich vorher noch nie gegeben hat, vor Watchmen, darüber könnte man diskutieren, aber der Comic war definitiv ein Meilenstein.
Und ist die Serie so gut wie die Comic-Vorlage?
Ich muss jetzt erstmal vielleicht sagen, leider ja. Also ich finde es irgendwie schon wieder irre, was HBO da so an Produktionswert auflegt. Ja, also die Darsteller sind der Wahnsinn, Kostüme, Kulissen, Ästhetik, Kamera, Musik, dazu mega großes Drama und auch noch so Suspense-Elemente, sehr beeindruckende Action-Szenen. Das hält alles schon sehr heftig bei der Stange. Und das obendrein auch verpackt in einen Sozialkommentar, wie der Comic früher auch, eingebettet in Themen wie Rassismus, Demokratiekritik, eine polarisierte, gewaltbereite Gesellschaft. Also noch eine Ecke Denkstoff dabei beim Ganzen.
So, das klang jetzt aber alles gut, doch es hieß gerade leider gut. Was ist denn das leider dabei?
Ja, weil ich schon im Vorfeld eigentlich vom Konzept der Show überhaupt nicht angetan war und es eigentlich auch immer noch nicht bin, wenn ich ehrlich bin.
Warum das?
Naja, das Ganze ist ja streng genommen eine Fortsetzung des Comics, ne? Also alles, was im Comic passiert ist, ist in der Welt der Serie auch passiert. Das Ganze setzt jetzt 34 Jahre später an. Aber ich habe eben nicht das Gefühl, dass das in der gleichen Welt spielt. Das liegt zum einen an der Ästhetik des Ganzen, irgendwie auch am Gefühl, das die Show vermittelt. Das ist alles irgendwie sehr düster, so neo-noir, wie man so schön sagt, und gleichzeitig auch enorm spektakulär, diese irren Action-Szenen, der Hammer-Soundtrack von Trent Reznor, den muss man auf jeden Fall erwähnen.
Oscar-Preisträger für seine Filmmusik.
Ganz genau, der ist das. Und das Comic auf der anderen Seite fühlte sich schon eher eben auch so als Gegenentwurf zu den klassischen Superhelden-Stories etwas ruhiger an, auch etwas melancholischer, ist gleichzeitig aber auch total bunt und Farbe spielt da eine ganz wichtige Rolle. Und das wirft alles schon mal so ein bloßes Gefühl auf, dass Serie und Comic miteinander eigentlich nur dem Namen nach verwandt sind. Und darüber hinaus will ich mal fragen, oder habe ich mich immer gefragt, warum eigentlich? Was soll das Ganze? Warum musste es unbedingt Watchmen sein?
Was ist denn das Störende?
Naja, der Autor des Comics, Alan Moore, der ist ja schon mal bekannt dafür, dass er so richtig knöterig eigentlich jede Umsetzung, jede Adaption seines Stoffes ablehnt. Ein ziemlich ruhiger, manchmal ein bisschen schroffer, eben auch melancholischer Typ. Nur blöderweise liegen die Rechte für seinen Comic nicht bei ihm, sondern bei DC Comics. Und die Filmrechte liegen bei Warner Brothers, also in Hollywood. Was schon mal diese erwähnte, wie ich finde, total blöde Verfilmung aus dem Jahr 2009 zur Folge hatte, weil jeder praktisch der Warner Brothers überzeugt, dass man damit noch irgendwie Geld machen kann, eben auch ran darf an den Stoff.
Ohne Zustimmung. Zustimmung oder Beteiligung von Alan Moore?
Der das Zeug ja nicht mal sehen will. Ja? Also nach eigenen Angaben geht ihm das alles total auf den Keks. Und jetzt kann man natürlich sagen, klar, das ist irgendwie jetzt in die Jahre gekommener Stänkerkopf und Leuten, denen das Material am Herzen liegt, die sollen doch ruhig damit was anfangen dürfen. So ein Comic ist auch keine heilige Kuh. Ja, und sogar der Produzent und Schreiber der Show, Damon Lindelof, sagt von sich selbst, dass Watchmen immer schon eine seiner größten Inspirationen gewesen sei und er lange mit sich gehadert hat, ob er sich überhaupt an dem Stoff versuchen wolle. Er hätte sogar Hochachtung von denen, das habe ich gerade noch gelesen, Hochachtung vor denen, die seine Serie boykottieren, was ich schon ein bisschen absurd finde. Aber da liegt auch ein bisschen für mich der Hund begraben. Also da wollte einer mal an seiner Lieblingsstory, ein zugegeben ziemlich talentierter Typ, mal an seiner Lieblingsstory rumfuschen, die aber eigentlich doch für sich gut steht und auch keine Fortsetzung braucht. Mal ganz abgesehen davon, dass dieser Nebel, der Watchmen umgibt, dann gleich noch so das Prädikat besonders wertvoll und auch eine Menge Beachtung mit sich bringt. Ob die Show das jetzt verdient oder nicht.
Wobei doch vorhin die Aussage war, die Show ist ja, also leider doch verdient hat die Aufmerksamkeit.
Ja, genau, leider ja, weil sie eben gut gemacht ist. Ich denke im Nachhinein, man hätte der Show vielleicht einfach einen anderen Namen geben sollen. Ja? Die ganzen Referenzen ans Comic hätte man, also so zumindest ist das mein Eindruck bisher, die hätte man ziemlich problemlos ersetzen können, streichen können. Und dann hätte man gesehen, ob der Plot, die Story, die Serie eher so als Hommage an Watchmen auch für sich alleine steht. Dann würden sicher immer einige Kritikpunkte an der Serie noch bleiben. Ja, ich will nur mal einen nennen. Es fragt sich der ein oder andere nämlich, ob diese Serie, die so eindeutig die Unterdrückung der Schwarzen und den Rassismus in den USA thematisiert, warum diese Serie eigentlich wieder nur von Weißen gemacht wurde und ob alle Botschaften der Serie eigentlich wirklich so ganz kohärent und durchdacht sind. Aber da steckt man eigentlich schon sehr im Detail. Ich finde im Großen und Ganzen sehr opulente Show mit viel Stoff zum Nachdenken, was für so eine Eventserie doch schon echt viel ist. Aber ist das wirklich Watchmen? Da habe ich sehr große Zweifel.
Damit Stirnrunzeln verbleibt Markus Dichmann. Dankeschön.
Gerne.
Um Watchmen ging's und sehen können Sie Watchmen entgeltpflichtig auf Sky. Heute startet in Berlin das No Limits Festival für Disability und Performing Arts, das Festival von und mit KünstlerInnen mit Behinderung. Mit dem Wiener Choreograf Michael Turinski kuratiert erstmals ein Künstler mit Behinderung das Festival mit. Hallo Herr Turinski.
Hallo.
Sie haben eine Zerebralparese, also eine Bewegungsstörung, die unter anderem mit Spastiken verbunden ist. Und Sie stehen für Tanz und Performance. Und ich bin dafür, dass wir gleich mal einen plastischen Eindruck haben von Ihrer Kunst. Hier hören wir einen Ausschnitt aus der Performance Rave Machine. Ich beschreibe mal kurz das Bild dazu auf der Bühne. Sie fahren mit einem Rollstuhl auf die Bühne. Hinten raus qualmt es da aus diesem Rollstuhl. Das hat so was gezündete Rakete-mäßiges. Und später, nach tänzerischer Ekstase, zerstören sie einen anderen Rollstuhl. Der wird dann quasi bis zum letzten Reifen auseinandergepflückt und über die Bühne geworfen. Welche Ideen stecken da drin?
Ja, in dem Stück Rave Machine geht es im Wesentlichen um, würde ich jetzt einmal sagen, einerseits die Verbindung von Mensch und Maschine, die ja bei jemandem wie mir, der immer mit dem Rollstuhl unterwegs ist, immer schon irgendwie gegeben ist, diese Verbindung zwischen Maschine und Mensch. Und andererseits, Maschinen und Menschen funktionieren nicht ohne Energie. Das heißt, die andere Sache, um die es geht, ist eigentlich der Austausch von Energie und das Sammeln und Übertragen und in den Raum bringen von Energie.
Mensch, Maschine und Energie wirken zusammen in der Kunst. Und ich würde mal versuchen wollen, die Brücke zu spannen jetzt zu dem Festival. Das Festival, das No Limits Festival, beschreibt sich ja als Festival für Disability und Performing Arts. Und Disability, klar, kann man schnörkellos übersetzen mit Behinderung. Aber es gibt ja zum Beispiel auch die universitären Disability Studies, die davon ausgehen, dass Behinderung das ist, was Gesellschaft, Kultur und Sprache daraus machen und eben nicht der beeinträchtigte Körper an sich. Also ein Ansatz, wieder die einfache Etikettierung. Inwieweit ist es wichtig für das Festival, diesen Begriff zu wählen und nicht zum Beispiel den deutschen von Behinderung?
Ja, tatsächlich scheint es mir auch so, dass der englische Begriff Disability ein wesentlich politisierterer Begriff ist als der Begriff Behinderung. Zweitens klingt er einfach besser auch irgendwie. Und die Rede von Disability Arts ist eine im angloamerikanischen Raum sehr geläufige Rede. Insofern haben wir uns entschieden, auf diesen politisierteren Begriff zu setzen und auch ein bisschen den Bogen zu spannen zu der Rede und dem Gespräch über Disability Arts.
Was bedeutet das für die Performances auf der Bühne?
Nun ja, wir haben uns zum Beispiel dafür entschieden, nicht einfach nur behinderte Menschen auf der Bühne haben zu wollen, sondern wir wollten künstlerische Arbeiten zeigen, in denen behinderte Künstlerinnen und Künstler selbst das Heft in die Hand nehmen und ihre eigene choreografische oder performative Stimme erheben und uns das sagen und zeigen, was uns sonst niemand anderer so sagen und zeigen könnte.
Ich bin in diesem Zusammenhang an einem Zitat von Ihnen hängen geblieben. Das lautet: Wo mein eigener Körper im Spiel ist, da bin ich selbst im Spiel, weniger die Erwartungen der anderen. Den Körper ins Spiel zu bringen, ist eine Art authentischer Widerständigkeit. Also sprich ja gegen die Erwartungen der anderen. Wer sind denn die anderen und was sind die Erwartungen?
Nun ja, wissen Sie, wenn man sozusagen mit einer Behinderung auf die Welt kommt, mit einer körperlichen Behinderung, dann gibt es immer so ein bisschen die Erwartung, naja, du musst umso versierter sein im Sprechen, im sprachlichen Ausdruck, im Schreiben. Du musst sozusagen immer in diesem Bereich ganz toll sein, um sozusagen dich durchzusetzen, gesellschaftlich. Und das hat schon was so Richtiges an sich, aber es kann dann auch ein bisschen zu einer Überanpassung führen. Und im Gegensatz dazu, mit dem Körper ins Spiel zu treten, auf verschiedene Weise, ist immer auch so eine Geste, in der man diese Erwartung zurückweist und sagt, ich tue, was ich will. Und wenn ich gerade im Schwimmbecken Fangen spielen will, dann tue ich das. Und wenn ich tanzen möchte, dann tue ich das. Und wenn ich im Tor beim Fußball stehen will, dann tue ich das. Egal, ob das irgendeinen unmittelbaren Nutzen hat oder nicht.
Und egal, wie andere das bewerten, aber genau. Ist das ein Thema jetzt auch auf dem Festival? Also Konflikte zwischen Menschen mit und ohne Behinderung, zum Beispiel eben auch ein Vorführen von Etikettierung und Vorurteilen und wie sich das auf der anderen Seite dann anfühlt? Wird sowas ein Thema sein?
Nicht unbedingt direkt. Also wir wollten ganz viele verschiedene künstlerische Positionen mit ganz verschiedenen Absichten zeigen. Das heißt, da sind auch sehr viele rechte poetische Arbeiten dabei oder Arbeiten, die sich nicht unbedingt mit dem Thema Behinderung, sondern auch mit dem Thema postkoloniale Situation beschäftigen oder mit dem Thema Malerei oder die mehr feministisch orientiert sind. Also ich denke, wir wollten zwar behinderten Künstlerinnen Sichtbarkeit eindeutig verschaffen, was aber nicht heißt, dass es thematisch vorrangig um Behinderung gehen muss.
Sondern eben um Kunst. Nichtsdestotrotz war ich doch überrascht, dass Sie der erste Mensch mit Behinderung sind, der das No Limits Festival mitkuratiert. Und zwar nicht, weil das so ist, sondern weil es erst jetzt so ist. Es ist ja immerhin die 9. Ausgabe des Festivals schon. Wie erklären Sie sich das?
Das erkläre ich mir damit eben, dass behinderte Menschen in der Geschichte immer schon ein bisschen die gewesen sind, die man an der Hand führt oder die man sozusagen an der Leine führt.
Ja, aber ist das nicht dramatisch bei einem Festival, wo das der Ausgangspunkt letztendlich ist?
Das ist sehr dramatisch. Das ist natürlich schlimm, auf jeden Fall. Also schlimm ist, klingt so moralisch, aber es ist natürlich bedauernswert, aber umso großartiger finde ich es, dass jetzt eben zum ersten Mal jemand anderer die Fäden zieht.
Nämlich Sie.
Genau, nämlich ich.
Michael Turinski kuratiert das No Limits Festival in Berlin mit Start ist heute. Danke für Ihren Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Danke Ihnen.
Hören Sie nun Radio aus früheren, vielleicht sogar besseren Zeiten.
Good afternoon, Southern California. It's 2 o'clock Friday afternoons. Time as usual for Sound of the 60s with yours truly, Roger Steffens. And today, something I've waited for years and years and years. When you say the 60s, one of the first names that pops into everyone's mind is Dr. Timothy Leary. He is here with us in the studio, and we're going to start in just a few moments. But first, let us hear the beginning of the original motion picture soundtrack of Turn On, Tune In, Drop Out.
Das war Radio-DJ Roger Steffens in seiner Show Sound of the 60s. Hat den Guru der Hippie-Bewegung zu Gast, Timothy Leary, seines Zeichens der Acid, der LSD-Papst eben dieser 60s. Und von dem ist Roger Steffens nicht von ungefähr so begeistert, wie sich in seinem neuen Bildband zeigt. Roger Steffens fotografiert nämlich unter anderem auch und die Hippie-Subkultur hatte er immer im Blick. Sein Bildband, über den wir jetzt sprechen, heißt The Family Acid und Kompressor-Kollege Hartwig Fenz hat ihn für uns gelesen. Hallo.
Hallo.
Wer ist denn besagte Familie und was ist das überhaupt für ein Buch?
Besagte Familie ist die Familie von Roger Steffens. Das Buch hat eigentlich herausgebracht seine Tochter Kate Steffens und die sagt, die Leute hätten früher über ihre Familie gesagt, die seien wie die Waltons auf Acid. LSD und Acid Culture sind also in dieser Familie die DNA, könnte man sagen. Aber nicht, weil sie ständig irgendwie Trips reinziehen, sondern weil Roger Steffens ein Abkömmling der Hippie-Ära ist, wenn es je einen gegeben hat. Der hat also seit den 60ern, in den 60ern vor allen Dingen abgehangen und in dem Biotop geschwommen, der Acid-Heads, der Dope-Heads, Künstlern, Gegenkultur. Er war Poet mit einer Show, die nannte sich Poetry for People Who Hate Poetry. Und das war also eben dieses typische klischeehafte California, das man sich so im Summer of Love vorstellt. Steffens hat damals die Hippie-Kultur gelebt und der lebt sie und zelebriert sie bis heute. Er ist außerdem einer der weltgrößten Reggae-DJs und hat die größte Bob Marley-Sammlung auf der Welt. So ein Typ also.
Auch ein Thema für sich ganz bestimmt, aber wie ist er denn zur Fotografie gekommen?
Ja, also er ist über Vietnam, den Vietnamkrieg zur Fotografie gekommen. Er war damals Fotograf in einer PSYOP, psychologische Kriegsführungseinheit, hat da fotografiert. Aber sein eigentlicher Mentor, der Typ, zu dem er, über den er zur Fotografie gekommen ist, heißt Tim Page. Tim Page ist die Realvorlage für den Fotografen in Apocalypse Now, der dann so im Dschungel angetroffen wird und völlig verstrahlt vor sich her fabuliert. Tim Page ist eine Ikone der Fotografie, Kriegsberichterstatter und hat 2 Jahre mit Steffen zusammengewohnt, hat ihm alles gezeigt, was wichtig ist für den Fotografen in dieser Art, vor allen Dingen die sogenannten Grab Shots, die schnellen Schüsse, wo man auch schnell sein muss mit dem Belichtungsmesser, den man natürlich damals noch brauchte. Und das sind diese Fotografien, die dann teilweise sogar unscharf sind, aber trotzdem faszinierend auf auf viele Weise.
Wie grabshotsreich ist denn das Buch?
Das Buch ist ziemlich voll von Grabshots. Also ein großer Teil davon sind diese Grabshots, die von der Straße aus dem fahrenden Auto fotografiert sind. Aber mein eigentlicher Favorite und das, was das Buch durchzieht, sind diese Doppelbelichtungen. Das ist, wie wir das so kennen, vielleicht kennen das einige. Das sind so zwei Fotos, die übereinander gelegt sind. Eigentlich ein ziemlich platter und irgendwie aus der Foto-AG aus der Schule kommender Effekt, meint man so zu sehen. Da ist zum Beispiel ein Foto drin, wo die Frau von Roger Stephens überblendet wird von das Gesicht, das Profil von ihr, von ihrem Marihuana-Staude. Ein anderes Bild, eigentlich die schönste Seite, ist eine junge Frau namens Alex Jeff im Death Valley 1977 mit einer Bierflasche, wo halt so ein Sonnenuntergangseffekt ist, der so wie so ein Strahlenkranz aussieht. Und sie waren auf einem Trip zum Zabriskie Point, inspiriert von dem Antonioni-Film. Und daneben direkt ist Stephens Frau unter der Trockenhaube mit einem Joint im Mund. Und man erfährt, dass dieses Foto zum Titelbild geworden ist des sogenannten Brokkoli-Magazins für den Cannabis-Lover. Also davon ist das Buch voll von solchen Sachen, die 60s-Typen, mit denen er immer noch abhängt und das zelebriert. Er schreibt im Vorwurf, manche hätten seine Fotos kritisiert, weil alle immer lächeln, als ob das was Schlechtes wäre, aber die Fotos seien ein getreues Abbild seines Lebens und der Leute drin und eines halben Jahrhunderts kalifornischen Lebens.
Ist aber auch alles schon ein bisschen her und in der Folge vielleicht so ein bisschen sehr retro, sehr nostalgisch zu dem Drogenverklärungstrip irgendwie noch?
Ja, das kann man sagen. Nostalgisch, Drogen, Probleme, Vietnamkrieg, Probleme, Hippie-Kultur, abgedroschen, abgeschmackt. Aber das Buch versöhnt eigentlich einen mit dieser ganzen Hippie-Kultur. Es ist einfach ein schöner Trip von einem, der eigentlich bis heute dabei geblieben ist, der gar keinen Grund dafür sieht, sich davon zu verabschieden, für den die 60s im Prinzip nicht aufgehört haben und der super damit gefahren ist und man freut sich für ihn, man freut sich mit dem Buch.
Und das Buch, was durfte ich lesen, das gibt's für $60 oder $75 mit einem signierten Abzug sogar. Ne?
Richtig, aber der Kunde muss nicht immer so viel Geld ausgeben und dieses Buch kaufen, denn seine Kinder, die das ja alles aus dem Archiv geholt haben und veröffentlicht, haben einen Instagram-Account angelegt und man kann da durchscrollen und sozusagen sich über diesen Feed auf den Trip begeben zur Family Acid.
Notfalls also zum Scrollen auf Instagram, wenn Sie da The Family Acid eingeben. Und die gedruckte Version von The Family Acid hat Hartwig Fenz für uns rezensiert. Vielen Dank.
Gern geschehen.
Vorgespult. Die Filme der Woche.
Bangladesch 2011. Der 8-jährige Fahim muss mit seinem regimekritischen Vater das Land verlassen. Nach langer Reise landen sie in einem Flüchtlingsheim in Paris. Der französische Spielfilm Das Wunder von Marseille ist nach der wahren Geschichte des Schach-Jugendweltmeisters Fahim Mohamed erzählt. In Paris bringt der Vater Fahim zu einem Schachclub, wo der wuchtige Sylvain, gespielt von Gérard Depardieu, Vorstadtjugendliche trainiert.
Nun mach, du Eierkopf.
Aber ein Ei hat keinen Kopf.
Sylvain ist miesepetrig, erkennt aber Fahims Begabung. Regisseur Pierre-François Martin Laval erzählt Fahims Weg zum Schachweltmeister vor dem Hintergrund einer dramatischen Flüchtlingssituation.
Sie befinden sich illegal in Frankreich, Monsieur. Sie müssen unser Land sofort verlassen.
Diese existenzielle Bedrohung schildert der Film nüchtern und fast beiläufig. Fahim bekommt von der drohenden Abschiebung seines Vaters lange nichts mit. Er muss sich stattdessen mit rassistischen Schachkonkurrenten rumärgern. Dem Film gelingen realistische Alltagsbetrachtungen über die Schwierigkeiten, in einem fremden Land anzukommen. Allerdings bleibt vieles wie Fahims Beziehung zu seinem Vater nur angerissen, so als wollte Martin Laval seine Figuren nicht entblößen. Das macht den Film erfreulich und sentimental, aber hält das Innenleben seiner Helden zu sehr auf Distanz, um wirklich zu berühren.
Wir haben die letzten paar Jahre nur deshalb überlebt, weil wir unsere blutdürstigen Feinde besser kennen als uns selbst.
Vor 10 Jahren war eine Zombie-Epidemie ausgebrochen, die nur wenige Menschen überlebten. 4 von ihnen, Columbus, Tallahassee und die beiden Schwestern, Wichita und Little Rock, fanden sich zusammen.
Wir waren eine Familie, eine gestörte, klar, aber welche Familie ist das nicht?
Die amerikanische Zombie-Komödie Zombieland – Doppelt hält besser spielt 10 Jahre nach den Geschehnissen des ersten Teils, der 2009 zum erfolgreichsten Zombie-Film aller Zeiten wurde. Wieder spielt Jesse Eisenberg den Nerd Columbus, der überlebt hat, weil er ein so kluger wie ängstlicher Außenseiter ist. Er kommt wie Zombie-Killer Tallahassee und die kriminellen Ausreißerschwestern in der neuen Welt viel besser zurecht als vorher. Die vier genießen das Leben im leerstehenden Weißen Haus und schlachten ab und an Zombies ab. Doch als Columbus, Wichita, gespielt von Emma Stone, einen Heiratsantrag macht, kommen ihre alten Bindungsängste wieder hoch. Und dann taucht auch noch das hohle All-American Girl Madison auf.
Ich bin richtig gut im Überleben.
Sie lebt nur deshalb, weil Zombies Gehirne fressen und sie keins hat.
Regisseur Ruben Fleischer zeigt wieder aberwitzige Kämpfe mit herrlich doofen Zombies und einen irren Ritt durch Amerikas Popkultur von Graceland bis zur Hippie-Kommune. Aber der Reiz des ersten Teils, der die Utopie von Außenseitern erzählte, die sich selbst eine Familie in einer feindlichen Welt, also Amerika, erschaffen, verblasst hier. Die Gruppe ist nach 10 Jahren träge geworden. Erst ein neues Zombie-Massaker erinnert sie daran, was sie verbindet. Neues bietet Zombieland 2 nicht, außer der Botschaft, dass nur der gemeinsame Feind zusammenschweißt. Aber vielleicht ist der Film damit auch ein treffender popkultureller Kommentar zum gegenwärtigen Amerika.
Dearest Marianne, I'm just a little behind you.
2016 schrieb der Singer-Songwriter Leonard Cohen einen rührenden Abschiedsbrief an seine im Sterben liegende, frühere Geliebte und Muse Marianne Ihlen. Er schrieb, er folge bald nach und tatsächlich starb er nur wenige Monate später. Von der besonderen Beziehung der beiden erzählt der amerikanische Dokumentarfilm Marianne and Leonard – Words of Love. Cohen und die Norwegerin hatten sich 1960 auf der griechischen Insel Hydra kennen und lieben gelernt, damals ein drogenverhangener Künstlertreff. Cohen war damals ein erfolgloser Schriftsteller. Mit der Idylle, so eine Weggefährtin, sei es zu Ende gegangen, als Cohen Sänger werden wollte und nach New York ging. In den 70er Jahren zerbrach die Beziehung. Der Dokumentarfilmer Nick Broomfield, der zuletzt ein vielschichtiges Porträt über Whitney Houston gedreht hatte, bemüht sich, die Verbindung der beiden als inneren Lebensfaden darzustellen, und das gibt dem Film etwas Zwanghaftes. Marianne erfährt man etwas eindimensional als zu kurz gekommene, Leonard Cohen als bindungsunfähiges Genie, das zu sehr die Frauen liebte. Sein künstlerischer Entwicklungsweg kommt dabei zu kurz, und damit wird der Film weder Cohen noch seiner Muse gerecht.
Ernüchtert schließt Christian Berndt.